Wir sind ja in dieser Predigtreihe, wo es um Beziehungen geht. Und wir haben versucht, das anhand der Filmtitel und anhand der Filme mal so ein bisschen aufzuzeigen, weil Beziehungen, wo kriegen wir Inspiration her für Beziehungen? In Deutschland ist es im Großen und Ganzen häufig über die Medien. Ich habe letzte Woche Lucy Electric zitiert, diese Sängerin aus den 90er Jahren, die gesagt hat, meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Das Fernsehen hat eine starke Prägekraft und da haben wir einfach gedacht, orientieren wir uns mal daran, wenn man schon in Deutschland über 200 Minuten am Tag Fernsehen schaut, da wird doch das eine oder andere hängen bleiben. Aber wir haben das letzte Mal über Freundschaft gesprochen, davor über Paarbeziehungen und heute möchte ich mit euch über das Thema für immer Single nachdenken. Das ist ein Filmtitel von einer amerikanischen Filmkomödie, wo drei Freunde sich gegenseitig versprechen, als Single durchs Leben zu gehen. Die Vorschau von dem Film war schon so schlecht, dass ich gedacht habe, den Film schaue ich mir definitiv nicht an. Da waren irgendwie so komische, furchtbare Dinge drin, dass ich dachte, den muss ich mir jetzt nicht antun. Ich habe mich also bei Wikipedia informiert über diesen Film. Das ist nämlich so ein Film, wo drei Männer durch die Bars und Kneipen tingeln, wo sie eine Frau nach der anderen abschleppen und einen One-Night-Stand nach dem anderen haben, sodass es so die große Freiheit, einer ist natürlich am Anfang verletzt worden von einer Frau und ganz theatralisch und bla 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 und dann mussten die jetzt irgendwie sich ein Commitment machen, so ja, wir werden jetzt durch die Bars tingeln und wir werden jetzt das Leben genießen und dann verlieben sie sich nach am Ende irgendwie doch irgendwie in eine Frau und das wird so offensichtlich von vielen Menschen als die große Freiheit empfunden, als Single durchs Leben zu gehen. In meiner ehemaligen Wahlheimat München, wo ich ja 4 Jahre lang gelebt habe, das ist die absolute Hauptstadt der Singles. Da kriegt man kaum noch eine Wohnung, wenn man Single ist. Es gibt in München mehr Singles-Haushalte als Nicht-Single-Haushalte, also wo Leute in Partnerschaften leben. Unfassbar. Der typische Münchner, habe ich gelesen, ist 43 Jahre alt, katholisch, kinderlos und nicht in München geboren. Ja, es ist so. Ich hatte ja zum Glück meine Frau schon dabei, als ich dann nach München kam. Und es gibt in München mehr Single-Haushalte als Leute, die in Partnerschaften leben. Die Quelle ist mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, dass ich darüber mit einem katholischen Theologen sprach, der mich darüber informierte und sagte, ja, Jan, so sieht es hier in München aus. Da gibt es kaum noch Wohnung für diese Gruppe. Und das Thema Single, allein sein, allein durchs Leben zu sein, sehr breites Thema in unserer Gesellschaft. Da gibt es die klassischen Singles, die unverheiratet sind, also noch vielleicht zum Teil noch auf der Suche sind nach Beziehungen. Und es ist eine Tatsache, dass viele Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren immer mehr frustriert werden, weil sie von einer Hochzeit auf die nächste eingeladen werden und die Oma schon sie in die Seite knufft, ja, das nächste Mal bist du dran, ne? Und das habe ich gehört von einer Frau, die das erlebt hat, die gesagt hat, jedes Mal hat die Oma sie in die Seite geknufft, das nächste Mal bist du dran. Und dann ist diese Frau das nächste Mal mit der Oma zur Beerdigung und hat gesagt, das nächste Mal bist du dran. Ja, da hörte das auch endlich auf mit diesen blöden Sprüchen. Aber das macht Frust, wenn du ständig wieder solche Sprüche dir anhören musst und siehst, wie deine Freunde alle mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich schwierig ist für Menschen. Gerade in dieser Lebensspanne zwischen 30 und 40 Jahren. Das ist kein easy-peasy-Thema. Da gibt es eine Gruppe in unserer Gesellschaft, das sind die Geschiedenen, die Alleinerziehenden häufig. Also geschieden und dann noch häufig Alleinerziehende, die das Gefühl haben, jetzt habe ich ja gar keine Chance mehr auf dem Markt der Möglichkeiten. Also auch dort Menschen, die von ihrem Partner verlassen wurden, die teilweise persönliche, sehr schwere Krisen durchgemacht haben, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, das geht nicht mehr. Wir können nicht mehr miteinander leben. Wir werden uns heute einen Bibeltext anschauen, wo Jesus über das Thema Ehescheidung so spricht. Das werde ich jetzt nicht da an der Stelle so tiefe Bohrungen machen, sondern auf das, was Jesus danach sagt, eingehen. Aber in dem Kontext wird deutlich, dass Jesus davon ausgeht, eine Scheidung ist wie eine Amputation. Du kannst danach weiterleben, ja, aber das immer wird etwas sein, was hängen bleibt. Das ist kein Spaß. Ich habe ein Buch über Burnout Prophylaxe und Burnout. Und in diesem Buch gibt es eine von Psychologen entwickelte Skalierung von schweren Lebensereignissen. Und da kommen wir mit zum letzten Punkt. Es gibt nämlich die Menschen der Verwitweten. Das schwierige Lebenssituation ist, wenn dein Partner oder deine Partnerin verstorben ist, wenn du verwitwet bist. Und auf dieser Skala von Holmes und Rade wird quasi gesagt, wenn du 120 Punkte erreichst von verschiedenen Lebensereignissen, das kann zum Beispiel sein, dass du den Arbeitsplatz wechselst, da kriegst du meinetwegen 40 Punkte. Wenn du deine Wohnung änderst, dann kriegst du 30 Punkte. Das sind alle Stressfaktoren. Auch positive Dinge, wenn du ein Kind bekriegst, meinetwegen 50 Punkte. Der Punkt 100 war, wenn dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin gestorben ist. Und bei 120 bist du gesundheitsgefährdet. Das heißt, da kommen noch ein, zwei Punkte dazu und dann musst du echt aufpassen auf dich. 100 Punkte, wenn dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin verstorben ist. Das ist etwas, wo Menschen wirklich schwer durch die Krise gehen. Und was sind die Antworten, die wir als Gemeinde, als Schwestern und Brüder auf diese Not haben? Es ist ja so, Gottes Wort sagt ganz am Anfang schon, und so schuf Gott die Menschen, das ist übrigens der Bibelvers, der mir letzte Woche nicht eingefallen ist, reicht den hier nochmal nach. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie, heißt es im Kapitel 1, Genesis 1, Vers 1. Und dann ein Kapitel weiter, wird das nochmal vertieft, die Schöpfungsgeschichte und so weiter. Gott sprach, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein, ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Also so hat Gott uns Menschen grundsätzlich geschaffen, nicht allein zu sein, nicht allein durch die Welt zu gehen, sondern Ergänzung, eine Partnerin, ein Partner. Männen kann man das übersetzen, machen auch einige alte Bibelübersetzungen. Gott schafft dem Mann eine Männin, Adama, das hebräische Wort. Ein Mensch, eine Menschin. Also die Ergänzung, die da Gott dem Menschen gegeben hat. Aber dann, durch den Sündenfall, wird Beziehung auch zwischen Mann und Frau gestört. Die ganze menschliche Existenz ist durchdrungen davon, dass Beziehungen kaputt gehen. Das passiert nach dem Sündenfall. Und dann möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen. Also das ist nur die Gottesordnung, ja? Also Gottes Wunsch, so soll es eigentlich sein. Und dann möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, wo Jesus über dieses Thema spricht. Er wurde gefragt, wie ist es denn mit der Ehescheidung? Matthäus-Evangelium. Da gab es im Judentum eine ganz laxe Haltung. Da konnte man einfach einen Scheidungsbrief ausstellen, als Mann natürlich. Frauen konnten das nicht, aber ein Mann durfte seiner Frau einen Scheidungsbrief ausstellen und dann konnte er sich eine neue Frau suchen. Und das war gang und gäbe. Im Buch von Mose war das quasi genehmigt worden. Die Männer konnten ihrer Frau einen Scheidungsbrief geben. Und das reichte manchmal, wenn du die Suppe versalzen hast. Oder wenn deine Frau nicht mehr so kurvig ist. Du konntest dir irgendwie einen Grund aus den Fingern saugen und dann konntest du deiner Frau einen Brief geben, die Frau stand auf der Straße und du hast dir die nächste gesucht. Man hat ja nicht die Ehe gebrochen, die haben sich ja scheiden lassen. Einige jüdische Schlaumeier, sage ich jetzt mal, haben dazu 120 Frauen gehabt. Nicht auf einmal, aber nacheinander. Also eine ganz laxe Haltung. Und Jesus sagt, Ehescheidung ist etwas ganz Ernstes und es soll nicht so sein. Es sei denn wegen Unzucht. Und seine Jünger stehen dann vor Jesus und sagen, das ist aber keine frohe Botschaft. Wie soll denn das funktionieren? Natürlich auch alles Männer. Ja? Wie soll denn das funktionieren? Und dann steige ich ein in den Text, Matthäus 19, Vers 11. Jesus sagt, nicht jeder kann dies verstehen. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelsreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Jetzt für unsere internationalen Freunde noch. Wer des Englischen einigermaßen mächtig ist, wird merken, da steht schon das Wort Eunuchen. Das ist auch das Wort, was im griechischen Urtext hier mehrfach vorkommt. Die Eunuchen. Das sind die, ja, Verschnittenen, könnte man auch sagen. Im jüdischen Kontext war das nicht erlaubt. Es war eine Gräueltat, einem Mann zum Beispiel als Kind, ja, ihn zu einem Eunuchen zu machen. Aber dieses Wort steht hier. Eunuchen. Es gab einige Eunuchen in der damaligen antiken Zeit. Häufig waren das die Aufseher von Harem. Würde ich als König auch machen, einen Eunuchen einsetzen. Oder der Kämmerer aus dem Morgenland. Auch einer dieser Kandidaten. Dieses Wort von Jesus, wo er auf einmal die Eunuchen, das waren also die Leute, auf die man herabgeschaut hat. Das ist ein Verschnittener. Und Jesus nennt hier drei Kandidaten. Einmal die von Kind auf oder von Geburt an Eunuchen waren. Dann diejenigen, die dazu gemacht worden sind. Und ich würde sagen, auch in unserer Generation heute, es gibt Menschen, die sind quasi geistlich verschnitten. Da hat das Leben ihnen so zugesetzt, dass sie nicht mehr fähig sind, in einer Beziehung zu leben. Wo sie so viel Mist erlebt haben, wo sie so viel Zerbruch erlebt haben, wo sie kaputt sind für eine Beziehung. So was gibt es auch in der heutigen Zeit noch, als geistliches Bild. Und dann sagt Jesus hier ein drittes, das sind die Verschnittenen, natürlich auch nicht am Körper, sondern am Geist, die sagen, ich mache das für das Reich Gottes. Ich lebe alleine für das Reich Gottes. Paulus ist einer der besten Kandidaten dafür. Er auch sagt, ich wünschte, dass jeder so leben würde wie ich. Wenn alle so leben würden wie Paulus, hätte es uns nicht gegeben. Aber er fand das ziemlich cool, diesen Lebensstil. Aber auch er war nicht allein, werde ich gleich noch darauf eingehen. Aber dass Jesus das in diesen Kontext hinein sagt, das war eine große Herausforderung, weil es bestand im Judentum gewissermaßen eine Zeugungspflicht. Erstmal natürlich die Ehe, aber dann auch eine Zeugungspflicht. Man hat die Worte sehr ernst genommen, geht hin und vermehret euch. Wenn du dann ein Kind hast, ist es schlecht. Wenn du zwei Kinder hast, kommst du dem Ziel schon näher. Aber bei drei hast du dich vermehrt. Es gibt heute noch in christlichen Kreisen manchmal Menschen, die sagen, ich habe erst bei drei meine Pflicht erfüllt, weil ich habe mich ja vermehrt. Sonst habe ich ja nur den Pegel gehalten. Ich habe früher, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich gedacht, boah, vier Kinder finde ich voll super. Jetzt bei zwei fehlt mir manchmal der Glaube für mehr. Also, weil Kinder zu haben, ist eine ganz große Herausforderung. Und da kommt man manchmal an den Rand der Heiligung. Ehelosigkeit war in dieser Gesellschaft also überhaupt keine Option. Dass Jesus das auf einmal so hochhält und sagt, schaut auf die, die sind genauso wichtig im Reich Gottes, das war ein Skandal. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Sie sind also genauso viel wert im Reich Gottes, diejenigen, die als Singles unterwegs sind und das vielleicht sogar aus freier Entscheidung für Gott tun, aber auch diejenigen, die zerbrochen sind, die von Menschen verschnitten wurden, die unfähig sind für Beziehungen, sind trotzdem im Reich Gottes kostbar und wertvoll in den Augen von Jesus. Ganz wichtiger Punkt. Und wir können das in der Apostelgeschichte auch nachschauen. Da wird Philippus, einer der Diakone, wird herausgenommen aus einer Situation vom Heiligen Geist. Stellt euch vor, Philippus predigt eine große Erweckung in Samaria. Dann ruft der Heilige Geist ihn heraus aus so einer erfolgreichen Situation auf die Straße, die lange. Und was sieht er da? Er sieht da einen Wagen, in dem ein Mann sitzt. Und da sagt die Heilige Schrift in Apostelgeschichte 8, Vers 27, Philippus, und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Hier steht Kämmerer, auch da das griechische Wort Eunuch. Das war auch einer, der verschnitten war. Das war auch einer, der eine Sehnsucht in sich spürte. Ich will Gott anbeten. Der hat sich aufgemacht vom heutigen Äthiopien nach Jerusalem. Wer in Geografie ein bisschen aufgepasst hat und weiß, dass damals keine Flugzeuge gab, der weiß, das hat ihn richtig was gekostet. Wir können dann lesen, er hatte eine Jesaja-Rolle. Eine Jesaja-Rolle, handgeschrieben, war kostbar. Das war teilweise das Lebenswerk von einem Schriftgelehrten. Das hat man nicht immer auf den Kopierer gelegt. Sondern es hat ihn etwas gekostet. Er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Und der Geist Gottes hat diese Sehnsucht gesehen. Hat Philippus gerufen, geh hin zu diesem Mann. Er ist wertvoll im Reich Gottes. Auch wenn er keine Familie hat. Und die Kirchengeschichte sagt, dass er der Erste war, der die äthiopisch-orthodoxe Kirche gegründet haben soll. Es gibt dort eine urchristliche Bewegung. Unfassbar. Das war für die Juden ein Skandal. Gott, du kannst doch nicht die Typen benutzen, die keinen Sack mehr haben. Ja, ist immer sehr krass. Aber es ist ja so. Sie sind gleich viel wert. Und ich finde es wichtig, dass wir in unserer Gemeinde auch eine Perspektive dafür haben, da wo Menschen in solchen Lebenssituationen drinstecken, dass wir auch nicht von oben herabschauen auf sie. Da, wo Menschen zum Beispiel eine Scheidung durchlebt haben. In vielen christlichen Kreisen wird auf diese Menschen herabgeschaut. Aber im Alten Testament wird uns ein krasses Beispiel vor Augen geführt. Von David. David hat seine Nachbarin begehrt, hat auf sie geschaut, hat mit ihr die Ehe gebrochen, tötet dann noch den Ehemann. Und das Krasse finde ich, wenn man sich diesen Start dieser Beziehung anschaut, die stehen knietief in der Sünde, im Blut. Da kann man doch keinen Segen mehr erwarten. Aber David und Bathsheba kehren um zu Gott. Gott reinigt ihn, Gott heiligt ihn und aus dieser Beziehung entsteht Salomo. Und wenn ihr mal ins Matthäus-Evangelium hineinschaut, Salomo kommt in der Ahnenreihe von dem vor, den wir Jesus von Nazareth, den Christus nennen. Von dem das Heil der Welt kommt. Also Gott hat diese Beziehung geheiligt. Wir haben ja über Heiligkeit gesprochen. Das bedeutet, dass wo etwas unheilig ist, mit dem Heiligen in Kontakt kommt und das auf einmal heilig wird. So funktioniert das bei Gott. Wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist zerbrochen, bei dir ist nichts mehr zu hoffen, bring dein Leben in Kontakt mit diesem heiligen Gott. Lass es zu, dass dieser Gott dich heiligt. Was sonst kann es bedeuten, außer dass Gott sagt, ich kann aus den schlimmsten Situationen Erlösung bewirken. Ich bin dazu in der Lage, sagt Gott, doch wenn wir uns die Geschichte von David anschauen. Ich liebe es, die härtesten Fälle zu segnen. Versuch's doch mal bitte mit mir. Lass uns doch mal so hingehen zu den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, wo da Leute in zerbrochenen Beziehungen leben. Versuch's doch mal mit Gott. Er ist in der Lage, dein Leben zu heiligen. Er ist in der Lage, dich wieder aufzubauen. Ihr Lieben, und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, häufig ist ja auch diese Sehnsucht nach Partnerschaft total idealisiert, total überhöht. Wenn ich davon ausgehe, ich brauche einen Menschen, um endlich glücklich zu werden, dann habe ich ein Problem. Dann ist mich mein Gegenüber nur Mittel zum Zweck. Es geht um mich. Es ist wichtig, dass in einer Beziehung zwei eigenständige Personen, die auch für sich stehen können, die auch für sich alleine klarkommen im Leben, dass sie in eine Beziehung gehen. Das ist eine tragfähige Beziehung. Wenn der eine den anderen unbedingt braucht, dann haben wir ein Problem in einer Beziehung. Ganz häufig. Es sind ungesunde Beziehungen. Ein Pastor hat mal gesagt zu einem Ehepaar, die geheiratet haben, wenn du glücklich werden willst, dann heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Wenn du glücklich werden willst, dann heirate nicht, weil da geht es um dich. Wenn du aber aus dir herauskommst, wenn du den anderen siehst, dann heirate, wenn du sein Glück suchst. Darum geht es. Der libanesisch-amerikanische Dichter Gibran schreibt dieses Konzept von Ausgewogenheit in einer Beziehung wunderbar in seinem Gedicht Von der Ehe mit den folgenden Worten. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein, so wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Aber lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Dieses Raum braucht es in Beziehungen. Da braucht man nicht den anderen, damit ich überhaupt klarkomme im Leben. Eine völlig überzogene Erwartung teilweise auch. In eine Beziehung hineinzugehen, ist auch wichtig, sich das Bild vor Augen zu oder dieses Konzept vor die Augen zu führen, dass wir uns kein Götzenbild anfertigen sollen, auch von einem Partnerin oder von einer Partnerin nicht. Es ist vorgesehen, dass wir als Menschen uns nicht nur allgemein kein Bild von Gott machen in diesem Verbot des Götzendienstes, ganz genauer gesehen sollen wir uns eben kein Bild von Gott machen, von das, was im Himmel, auf Erden oder im Wasser unter der Erde ist. Oder anders ausgedrückt, kein Lebewesen darf und soll zu einem Gott gemacht werden. Auch nicht ein Partner, auch nicht die Vorstellung von einem Partner. Im Hinblick auf Ehe und Partnerschaft kann dieses Gebot auch als ein Appell zur Mäßigung verstanden werden. Nämlich, dass man keine überhöhten Erwartungen an den anderen hat. Es bedeutet aber auch, dass die Würde des Partners unveräußerlich ist. In dem Sinne, dass er wachsen darf, dass er sich verändern darf, weil die Götzen, das waren Monolithen. Und wenn ich mir ein Bild von jemandem mache und sage, du musst so sein und du bist jetzt mein Partner oder diese überzogenen Erwartungen habe an jemanden, dann habe ich etwas zementiert. Wenn das nicht mehr auch meine eigenen Erwartungen an meinen Partner oder meine Partnerin nicht mehr flexibel sind, dann haben wir uns einen Götzen geschaffen. Und das betrifft auch teilweise Menschen, die noch gar keine Partnerschaft haben. Der amerikanische Pastor und Autor Gordon MacDonald sagte über seine Frau, 80% an meiner Frau liebe ich und mit den restlichen 20% kann ich gut leben. Das finde ich cool. Da hat man keine übersteigerten Erwartungen. Und auch an diejenigen, die als Single im Leben unterwegs sind, keine übersteigerten Erwartungen an einen Menschen zu haben, schon zu schauen, welche Werte sind mir wichtig, aber auch nicht ein Ideal. Und ich habe ein wunderschönes Bild euch mitgebracht. Könnt ihr erkennen, was das ist? Das ist ein Gefäß, das ist ein Krug. Und da sind doch so goldene Streifen in diesem Krug. Das finde ich ein schönes Bild für das, wo etwas zerbrochen ist. Das ist eine japanische Kunst, wo zerbrochenes Porzellan wieder geflickt wird und diese Zwischenräume werden mit Gold ausgefüllt. Und so stelle ich mir das einfach auch vor bei Gott. Da, wo Menschen zerbrochen sind und wo Menschen sich dann diesem Gott hingeben, das ist eine japanische Kunst, die heißt Kintsugi. Muss ich auch nachgucken. Kintsugi. Da werden also an diesen Bruchstellen, da wird Gold quasi verwendet, um das wieder zusammenzusetzen. Und danach ist das Gefäß kostbarer als vorher. Und so stelle ich mir das vor, dass Gott mit unserem Leben umgeht, mit unseren Brüchen, mit unseren Sehnsüchten, da wo auch vielleicht Dinge kaputt gegangen sind, dass Gott das wieder zusammensetzt und dass er da diese Bruchstücke mit Gold ausfüllt. An so einen Gott glauben wir. Und ich möchte dazu ermutigen, wenn diese Sehnsucht da im Herzen ist, wenn da dieser Schmerz vielleicht ist auch, dann geh vielleicht zu einem Seelsorger, geh vielleicht zu deinem Hauskreisleiter, wenn das der Richtige oder die Richtige ist, sprich darüber, dass diese Trauer, dass du damit ins Gespräch kommen kannst, dass du vor Gott bringen kannst, damit Gott das heilen kann. Vielleicht die Trauer über die zerplatzten Träume, wo man gemerkt hat, die biologische Uhr tickt und sie tickt immer schneller. Und gerade das ist ja für Frauen ab einem bestimmten Alter ein großes Problem. Aber dass wir das nicht in uns hineinfressen, dass wir uns Räume suchen, wo wir Gott daran lassen, wo wir darüber ins Gebet kommen, wie Gott das gebrauchen kann, wie Gott das heilen kann hoffentlich. Oder wenn eine Beziehung kaputt gegangen ist und es schmerzt im Herzen, dass ihr damit hingeht zu Gott und sagt, Gott, hier ist mein gebrochenes Herz, komm, heilt es wieder. Es ist so wichtig, dass wir die Worte von dem hören, der in der Lage ist, unsere Herzen zu füllen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das wird, sagt Jesus in dem Kontext, wo er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in Fülle zu geben. Und er hat nicht gesagt, dass es danach bedeutet, dass du eine gutbürgerliche deutsche Mittelklassefamilie haben wirst. Sondern Gott will dein Herz füllen. Und Gott ist der Einzige, der dazu in der Lage ist, dein Herz zu füllen. Egal, ob du eine Witwe bist oder ein Witwer. Egal, ob du geschieden bist und die Sachen in deinem Herzen wehtun. Oder egal, ob du noch nie einen Partner oder eine Partnerin hattest und diese Sehnsucht in deinem Herzen hast. Das will Jesus dir versprechen. Ich will dir das Leben in Fülle geben. Und ich bin dazu in der Lage, dir das Leben in Fülle zu geben. Und wenn ich dir noch wieder eine neue Partnerschaft schenke, dann kannst du mich preisen. Aber wenn nicht, das Entscheidende ist nicht, ob du eine Partnerin oder einen Partner hast, sondern dass ich diese Fülle in deinem Leben bewirken will. Darum geht es bei Jesus. Er will uns in diese Fülle hineinführen. Ich möchte am Schluss einfach zwei besondere Dinge betont, wo wir als Gemeinde oder im christlichen Kontext auch da Angebote machen können. Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann ist Paulus nie allein unterwegs gewesen. Das ist interessant. Da wird es deutlich, das ist, wie es in der Schöpfung heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das hat Paulus gelebt, auch wenn er keine Frau hatte. Aber er hatte Freunde, er hatte Leute, mit denen er das Leben geteilt hat, mit denen er unterwegs war. Und das ist auch möglich in der Gemeinde, dass man sich in eine Zweierschaft oder in eine Dreierschaft begibt, wo man sagt, wir teilen das Leben. Wir sind treu. Wir können auch miteinander durch Krisen durchgehen. Oder in Hauskreisen. Größere Gruppen. Wir sind ein bisschen wie eine kleinere Familie. Das sind die Orte in einer Gemeinde unserer Größe, die wichtig sind, dass du nicht einfach nur ein Gottesdienstbesucher bist, sondern dass du Menschen hast, mit denen du das Leben teilen kannst. Und das gilt für Singles, das gilt für Verwitwete und das gilt auch für Geschiedene und das gilt aber auch für Leute, die in einer Beziehung leben. Auch da kann man das erleben. Ich habe das einmal erlebt, dass ein Freund von mir sagte, Jan, kannst du mein Freund sein? Das war einer, der eine andere sexuelle Orientierung hatte, der sagte, ich brauche jemanden, der mein Freund ist. Nur mein Freund ist, der mit mir durch dick und dünn geht. Ich werde nicht viel weiter ins Detail gehen, um da keine Fantasien auszulösen, weil ich war zu dem Zeitpunkt verheiratet und er hat mich nicht angemacht. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, sondern er wollte einfach nur einen Freund haben, mit dem er ganz offen und ganz ehrlich beten kann. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt sein. Das bin ich ihm gewesen. Bin mit ihm durch dick und dünn gegangen. Und wenn er auf die Schnauze gefallen ist, wenn er gesündigt hat, dann haben wir zusammen gebetet und sind wir in die Gegenwart Gottes gegangen. Und dann habe ich ihm Vergebung zugesprochen im Namen von Jesus. Das können wir in der Gemeinde uns anbieten gegenseitig. Wir wollen nämlich eine Gemeinde sein, die Familie ist. In einer Gesellschaft, wo Familie so angegriffen ist, wollen wir als Gemeinde das erleben. Wir wollen ein Zuhause schaffen, wo wir Menschen auch aus der Stadt, aus der Umgebung von Oldenburg ein Zuhause bieten. In Hauskreisen, in kleinen Gruppen. Und wir haben das in unserer DNA so formuliert, als Familie sind wir füreinander da und können uns aufeinander verlassen. Das ist Gemeinde at its best. Und da, wo wir das vielleicht noch nicht hingekriegt haben, da lass uns da auf dem Weg sein, lass uns das besser hinkriegen. Dass Menschen nicht allein durchs Leben gehen, weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Liebe Gemeinde, lass uns aufstehen zusammen. Lass uns dieses Bild für einen kleinen Moment vor Augen haben. Ich möchte so beten, dass Gott in dieser Weise so wirkt in unserer Mitte.